Ja, heute haben wir ja die Situation, dass die Größeren aus der Kinderstunde mit dem Gottesdienst sitzen. Ihr braucht eine Bibel jetzt, weil ihr einige Bibelverse aufschlagen müsst und vorlesen müsst. So machen wir es im Waldebuch auch, damit die Kinder mitmachen im Gottesdienst, nicht nur da sitzen und das abhocken, sondern wirklich auch dann ein kleines bisschen Aufgabe haben. Kann sich vielleicht ein Erwachsener mit dazusetzen, der dann einfach, oh ja, die Gisi macht sich schon auf den Weg, so ein bisschen hilft, wenn jetzt die Kinder nicht gerade die Stelle finden, dass man es dann mit Hilfe aufschlagen. Das wäre wunderbar. Hat ihr da sonst eine Bibel? Elisabeth, hast du deine? Ah ja. Aber Elisabeth kann dann die Feli, wenn sie jemand vorlesen möchte. Oder wenn jemand noch Einladungen, auch gerade jetzt sitzt, aber kann Erwachsener mit dabei, kann jemand vielleicht, fangen wir du, nur wenn sie es jetzt gerne finden, genau. Einladungen für das Wikingerlager, wenn jemand also noch Einladungen verteilen möchte, dann darf er sich also nachher da vorne am Regal bedienen. Da hat es noch Einladungen, dürft er mitnehmen und die dann auch weiterreichen. Das ist also auch noch einmal ein Anliegen, dass die Einladungen dann auch unter die Leute kommen. So, jetzt schlagen wir schon die erste Stelle auf miteinander. Aus dem Römerbrief, Kapitel 1, lesen wir von Vers 1 an, denn da befinden wir uns in diesem ersten Kapitel. Wir haben begonnen, uns diesen Römerbrief näher zu betrachten. Der Autor des Römerbriefes ist der Paulus, der Missionar. Auf der dritten Missionsreise, am Ende dieser Missionsreise, wahrscheinlich von Korinth aus, schreibt er ca. 57 nach Christus diesen Brief an die Gemeinde in Rom. Man muss sich diese Gemeinde vorstellen als eine Menge von Hausgemeinden. Es gab nicht wie in Jerusalem einen großen Tempel, wo sie sich getroffen haben. Wir wissen aus der Geschichte, dass sie zum Teil in den Katakomben, das heißt unterirdisch, ganz geheim sich getroffen haben. Und so müssen wir vermuten, dass es sich hier um große Anzahl kleinerer Gruppen handelt, die dann auch immer wieder Gottesdienst miteinander gefeiert haben. In einer Stadt, die brodelnd war, das Zentrum des römischen Weltreiches, hier hatte der Kaiser seinen Thron und seinen Regierungssitz. Und hier war es ganz besonders gefährlich. Von daher ist es außergewöhnlich interessant zu beobachten, wie Gott in seiner Weisheit durch seinen Heiligen Geist auch diesen Brief hat ausschicken lassen nach Rom hin, um dort eine ganz besonders ausführliche Erklärung des Evangeliums auch zu geben, der Rechtfertigung durch den Glauben. Diese kleine Gemeinde in Rom sollte ermutigt werden, sollte wissen, dass Gott mit ihnen ist. Nun lesen wir einfach mal von Vers 1, Kapitel 1 an, bis zu dem 7. Vers. Paulus, Sklave Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi, an alle in Rom anwesenden oder seienden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen. Bis hierhin möchten wir heute es lesen. Ich möchte am Anfang noch mit uns gemeinsam beten. Herr Jesus, du siehst, dass die Kinder noch gar nicht so gewohnt sind, im Gottesdienst mit dabei zu sein. Und trotzdem soll sie von Anfang an wissen, dass du mit ihnen reden möchtest und dass sie Acht habe darauf, dass du gegenwärtig bist. ihr Schöpfer, dem sie einmal gegenübertreten müssen. So leide du sie an, aber auch uns, Herr, dass wir recht hören können, Ohren haben, die zuhören können, Herzen haben, die bereit sind von dir, geöffnet wurde, dass dein Wort bei uns einkehren kann und Frucht bringen kann und uns verändern kann. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. Da willst du mitten unter ihnen sein. Öffne unsere Augen, dass wir es wahrnehmen, im Glaube ergreifen können und ganz dir vertraue, dass du auch heute Morgen uns aufbauen und segnen willst. Unser Leben ergreifen willst und verändern willst. O, verherrliche du dich in unserer Mitte, Herr Jesus Christus, in diesem Morgen. Ich danke dir, dass deine Hände auch heute Morgen mit Lieblichkeit für deine Gemeinde gefüllt sind und preise dich im Voraus für den Segen, Herr, den du uns jetzt auch geben willst. Aber auch all denen, die gerne da unter uns sein können heute Morgen. Du bist auch mit ihnen und siehst auch ihren Weg. Ob sie jetzt krank sind, ob sie andere Dinge haben, du siehst sie. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Der Römerbrief. Wir haben angefangen damit, dass wir den Steckbrief des Paulus uns auch angeschaut habe. Wie stellt er sich vor? Was sagt er über sich? Und dann haben wir weitergemacht und haben festgestellt, der Paulus erklärt das Evangelium. Und wir haben einen Einblick getan in die Werkstatt Gottes, wo wir also gesehen haben, wie er Gnade verleiht seiner Diener, wie er sie sendet, um Glaubensgehorsam aufzurichten unter allen Nationen für seinen Namen. Und jetzt spricht der Paulus die Römer direkt an und adressiert sie. Und so wollen wir heute Morgen als Überschrift über die Predigt es auch übersetzen, wie Paulus die Römer adressiert, wie er sie anspricht. Was hat er eigentlich über sie zu sagen? Wenn ihr eure Nase in die Bibel jetzt hineinsteckt und euch diesen 7. Vers anschaut, da steht ganz am Anfang an alle in Rom Anwesenden oder Seienden. Überlegen wir uns einmal, dass nicht Paulus allein der Autor dieses Römerbriefes ist, sondern dass er geleitet durch den Geist Gottes diesen Brief geschrieben hat. Dann merken wir, dass Gott Interesse hat an dieser Stadt. Wenn wir also uns überlegen, wie hat Paulus die Römer adressiert? Er hat sie adressiert als in Rom Seiende, Anwesende. Und das heißt, da fällt der Name dieser Stadt Rom. Gott nimmt den Namen dieser Stadt und spricht ihn aus und sagt damit, ich habe Interesse an dieser Stadt Rom. Ich habe Interesse an dieser Stadt Rom. Wenn die Christen, die in dieser Stadt gelebt haben, es gelesen haben, dann haben sie im Grunde genommen auch verstehen können, wir sind ja hier gar nicht allein. Gott hat ein Interesse an dieser Stadt, in der wir leben. Denn die Juden im Alten Testament wurde das einmal in ihrem Exil ganz besonders aufs Herz gelegt, an den fremden Orten, wo sie gewohnt haben. So, jetzt darf der Samuel das einmal aufschlagen und uns vorlesen aus dem Buch Jeremia, Kapitel 29, Vers 7. Da finden wir genau diesen Vers, wo das Volk im Exil den Auftrag erhält, für die Stadt, wo sie wohnen, zu schauen, für ihren Frieden einzustehen und auch darum, Gott zu ersuchen. Jeremia, 29, Vers 7. Jeremia 29, Vers 7. Kannst du laut vorlesen, Samuel?
Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben.
Ja. Sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe. Gott interessiert sich für Städte. Wenn wir miteinander es zählen würden, wie viele Städtenamen im Alten und im Neuen Testament zu finden sind, dann würden wir staunen. Dann würden wir staunen darüber, wie viele es sind. Gott interessiert sich für meine Stadt, in der ich lebe, in der ich wohne. Könnt ihr euch das vorstellen? Noah, du wohnst in?
Breitach.
In Breitach. Kannst du dir vorstellen, dass der Herr Jesus Interesse an den Menschen von Breitach hat?
Nicht so.
Nicht so. Aber es ist so. Es ist wirklich so. Wenn Gott den Namen der Stadt Rom erwähnt und der Paulus es so auch aufschreiben darf, geleitet durch den Heiligen Geist, an die Anwesenden, an die in Rom Seienden, dann wird dadurch klar, dass der Herr Jesus Interesse hat an dieser Stadt. Er hat dort ein Licht angezündet. Hat er in Breitach auch ein Licht angezündet? Ja, er hat auch in Breitach ein Licht angezündet. Da wohnt ihr und manch andere Christ auch noch, der den Herrn Jesus kennt. Und ihr seid im Augenblick die Lichter, die Gott in Breitach angezündet hat. Und was will er mit diesem Licht erreichen? Er will, dass es hell wird. Deswegen machen wir ja auch unsere Lampe an, oder? Also hat Gott Interesse an Breitach, sonst würde er dort nicht seine Kinder wohnen lassen. Er hat Interesse an den Ortschaften, wo wir wohnen. Wir sind hier in Neuestein. Der Richard wird wieder zurückkehren nach Tekisch. Und so wohnen die Einzelnen an ganz unterschiedlichen Ortschaften. Wäldersroth oder Abstadt, es ist ja ganz egal, wo auch immer. Oder Aschberg. Ist es euch klar, dass der Herr Jesus ein Anliegen für eure Stadt hat? Wenn es uns klar ist, dass der Herr Jesus Anliegen für die Stadt hat, in der ich wohne, werde ich beginnen, für diese Stadt zu beten. Schlagen wir einen anderen Vers auf. 1. Timotheus 2, Vers 1. Johannes Buchstaben, darfst du das mal? Kannst du es uns vorlesen? So, wie ich das vielleicht sage. 1. Timotheus 2, Vers 1. Ich weiß, dass ich euch beschäftigen muss, damit ihr mit dabei seid, aber das machen wir heute Morgen. Also, wir überlegen uns, wie kann es denn sein, dass der Herr Interesse an deine Städte hat? Und was heißt das für uns? Er hat Interesse an meiner Stadt, in der ich lebe, in der ich wohne. Und aus diesem Grund sagt einmal der Paulus dem Timotheus, 1. Timotheus 2, Vers 1. Jetzt warten wir schon noch ein kleines bisschen, bis der Johannes uns es vorliest und aufgeschlagen hat. Das ist gar nicht so einfach, sich in so einem dicken Buch zurechtzufinden. Da muss man doch schon auch gucken, aber er wird es. Frank, hat das oder? Kapitel 2, Vers 1, Johannes. Okay. Wir stellen uns heute Morgen auf euch ein. Es ist uns wichtig, dass ihr ganz mit dabei seid. Also, darfst vorlesen. Erster Vers.
Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott.
Ja, danke schön, Johannes. Alle Menschen. Die Menschen, die um uns herum sind, das sind doch unsere Nächsten, oder? Felicita, was sind eure Nachbarn? Mhm. Kennst du sie? Wie heißen sie? Mhm. Ja, zum Beispiel.
Schuhkraft.
Schuhkraft, ja, das sind deine Nächsten. Und der Herr Jesus kann es dir jetzt aufs Herz legen, für sie zu beten. Du bist von ihnen umgeben, du lebst mit ihnen zusammen an dem Platz. Gott hat dich dorthin gestellt, dass du dort auch leben darfst und deine Mutter. Und der Herr Jesus hat Interesse an diesem Ort Belders wohnt. So kannst du jetzt sagen, Herr Jesus, könntest du nicht das Herz von meinem Nachbarn öffnen, dass er dich lieb gewinnt? Das ist ein Gebet, wie es dem Herrn Jesus gefällt. Also Gott hat Interesse an meinem Ort. Es ist ihm nicht egal, wo ich wohne. Und er will dort etwas bewirken. Aber er hat auch Interesse an meinem Sein in diesem Ort, an meinem Leben in diesem Ort. Salome fährt heute auf den Hemberg. Und das ist für sie eine gewaltige Herausforderung. Jetzt darfst du wissen, Salome, dass der Herr mit dir fährt und dass er an diesem Ort ein Interesse an deinem Sein hat. Dass er unwahrscheinlich großes Interesse hat an deinem Leben. Gott wirft uns nicht einfach in diese Welt hinein. Liederdichter hat es mal so formuliert, wir werden in diese Welt hineingeworfen. Das ist eine Lüge. Wir werden nicht in diese Welt hineingeworfen. Gott hat unsere Grenze, so sagt er es in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, genau bestimmt, genau abgemessen, wo wir selbst auch uns aufhalten sollen, in welchem Bereich wir leben, auf welchem Kontinent, in welchem Land, in welcher Region, in welcher Ortschaft. Er hat Interesse an meinem Sein, an meiner Existenz, so wie ich lebe. Es gibt keine schönere Botschaft als diese, dass der Herr Jesus sich für mein Leben interessiert. Nicht so wie der Teufel. Der Teufel interessiert sich nur dafür, mich kaputt zu machen, aber der Herr Jesus interessiert sich dafür, mir Leben zu schenken, neues Leben zu schenken, mir das wegzunehmen, was am allermeisten mich belastet und mich kaputt macht, meine eigene Sünde mir zu vergeben. Vielleicht sitzt heute Morgen hier der eine oder andere, der sich die Frage stellt, was habe ich überhaupt für eine Bedeutung? Ich lebe, aber was macht mein Leben eigentlich für einen Sinn? Und warum lebe ich? Und warum lebe ich unter diesen Umständen? Dem möchte ich es erklären und sage, so wie der Paulus durch den Heiligen Geist geleitet, es den Römer geschrieben hat, Gott sieht euch, wie ihr in Rom lebt. So sieht der Herr Jesus dich in deinem Leben und hat dich dort hingestellt, wo du stehst, dass du ein Vorbote für ihn auch sein kannst. Das wollen wir uns einfach auch merken heute Morgen. Niemand lebt zufällig an einem Ort. Hier finden wir es beschrieben. Paulus sagt es in seiner Adresse an die Römer, an alle in Rom Seienden oder Anwesenden. Nun müssen wir weiter fortschreiten. Das war der erste Punkt. Also, wie Paulus die Römer adressiert. Jetzt sagt er ihnen etwas. Er sagt ihnen etwas, was ja das Schönste ist, was man überhaupt einem Menschen sagen kann. Man kann einem Menschen nichts Schöneres sagen als dies, dass er von Gott geliebt ist. An alle in Rom Anwesenden, Geliebten Gottes. Es ist so wichtig, dass wir die Liebe Gottes kennenlernen. Ihr junge Leute, aber auch die Ältere, es ist ja ganz egal, jung oder alt. Manchmal füllt einen das Leben in dieser Welt aus und das Rad rollt von unseren Beschäftigungen. All die Dinge, die in unserem Leben so drinnen sind, die geben uns, was wir glauben, zu brauchen. Aber es gibt ganz oft Zeiten, Pascal, Lukas, seid ihr da?
Ja.
Wunderbar. Es gibt ganz oft Zeiten, Pascal und Lukas, wo wir eben gar nicht so sehr zufrieden sind. Wo das Leben uns übel mitspielt, so würde wir es vielleicht ausdrücken, und wo wir traurig sind und uns vielleicht verlassen vorkommen. Was bleibt dann eigentlich übrig? Was bleibt in solche Augenblicke übrig? Der einzelne Christ in Rom, der lebte ein viel schlechteres Leben, als ihr es heute leben dürft. Wer von den Kindern hat keine eigene Bibel? Ja, schau sie alle hoch. Ihr habt alle eigene Bibel? Ja, auch hier, sind auch noch Kinder. Habt ihr alle eine eigene Bibel? Hast du auch eine? Ja? Wunderbar. Jetzt überlegt euch mal, dass die Kinder damals, die in Rom aufgewachsen sind, dass die keine eigene Bibel hatten. Und ihre Eltern hatten auch keine eigene Bibel. Vielleicht hatte ein ganz reicher, vermögender römischer Christ eine Abschrift von einem der alttestamentlichen Propheten, wenn er das hat kaufen können, vielleicht. Und ihr habt alle eine Bibel. Wisst ihr, was das für ein Vorrecht ist, eine Bibel zu haben? Was für ein Geschenk es ist, eine Bibel zu haben? Wie sehr Gott seine Liebe euch zeigt, indem dass er in eure Hände das lebendige Wort Gottes gelegt hat. Das ist eine ganz große Auszeichnung, wenn ein Mensch das Wort Gottes selbst auch besitzen darf. Merkt ihr das? Spürt ihr etwas von der Liebe Gottes? Das ist ganz schwierig manchmal für den Menschen, das zu entdecken. Für die Römer vielleicht damals auch. Aber schlagen wir mal wieder aus der Bibel einen Vers auf miteinander. Elisabeth, den darfst du vorlesen. Aus dem Jeremia 31, Vers 3. Also der Prophet Jeremia im Alten Testament, Kapitel 31, Vers 3. Wie Paulus die Römer adressiert. Er adressiert sie als in Rom Seiende, aber er adressiert sie auch als Geliebte Gottes. Jeremia 31, Vers 3. Was steht dort? Gott will seinem Volk seine Liebe zeigen. Und er spricht sie aus dem Grund, in dieser Weise an, Jeremia 31, Vers 3, wie es dort aussteht.
Von Ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade.
Ja, danke schön, Elisabeth. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Die Entdeckungsreise, die ihr, die junge Menschen und wir Erwachsene, am allermeisten machen müssen, die wichtigste, die es überhaupt gibt in diesem Leben, ist die Entdeckungsreise, die Liebe Gottes kennenzulernen und sie zu erfahren. Paulus kann das mal im Epheserbrief den Christen mitgebe als ein Gebetsanliegen. Er möchte, dass sie die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe der Liebe Christi für sich entdecken. Habt ihr sie entdeckt? Haben wir sie entdeckt? Jung oder alt, das ist ganz egal. Es gibt nichts Schöneres, was man entdecken kann. Keinen größeren Schatz auf dieser Erde als die Liebe Gottes zu entdecken, die der himmlische Vater in seinem Sohn uns geoffenbart hat. Wir sind auf der Jagd nach Liebe. Kaum geboren möchte das Baby geliebt werden, umarmt werden, beschützt werden, versorgt werden. Und ihr seid auch auf der Jagd nach Liebe. Wir alle wollen geliebt werden. Wir suchen die Liebe. Wir sind darauf angelegt, von unserer Schöpfung her geliebt zu werden. Und man kann einem Menschen nichts Schrecklicheres antun, als dass er gehasst wird und als dass er niemand hat, der ihn liebt. Aber wir sind nicht angelegt ganz allein darauf, dass wir uns gegenseitig lieben. Wir sollen unsere Nächste lieben wie uns selbst, sondern wir sind von unserem Herzen, von da innen her, von unserer Seele, daraufhin angelegt, dass wir Gottes Liebe erfahren. Ein Mensch kann nicht wirklich glücklich sein, ohne dass er Gottes Liebe erfährt, dass er es hört. Ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt. Und wir müssen diese Liebe entdecken. Jetzt feiern wir wieder bald Ostern. Aaron, was geschieht am Ostern? Woran denken wir zurück? Du bist einer der Jüngsten, von daher ist es vielleicht nicht ganz fair, dich zu fragen, aber ich weiß, dass du das auch schon weißt. Osterfest, was wird da ganz besonders bedacht?
Dass Jesus gestorben
ist. Ja, dass Jesus gestorben ist. Am Kreuz auf Golgatha. Aber warum ist er gestorben am Kreuz auf Golgatha? Für mich. Für mich. Wie kann ich seine Liebe entdecken? Dort am Kreuz. Habt ihr euch schon mal unter das Kreuz gestellt? Seid ihr schon mal in die Finsternis gegangen, diese 3 Stunden, wo die ganze Erde sich verfinstert hat und es Nacht war, Mitte am Tag? Und habt ihr dann eure Augen ausgerichtet auf den Herrn Jesus Christus und ihn gefragt, Herr Jesus Christus, warum wird es jetzt eigentlich so dunkel? Und warum bist du so verzweifelt? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und vielleicht könnt ihr dann hören, wie der Heilige Geist euch unterweist und sagt, es ist deine Sünde, es ist deine Sünde, die ihn in die Gottverlassenheit gebracht hat. So sehr hat er dich geliebt. So sehr liebt er dich, dass er bereit war, in die Verlassenheit zu gehen für dich. Damit du nicht in die Hölle, ins ewige Verderben gehen musst. Es gibt nichts Wichtigeres, als dass wir diese Liebe für uns entdecken. Es gibt keinen schöneren Trost für den römischen Christen, für ihn als Sklaven, für ihn als Ausgestoßenen, als jemand, der lächerlich gemacht wird von der Gesellschaft, der an einen mit namens Jesus glaubt, der Name, der so heißt und der in Rom langsam beginnt, auch bekannter zu werden. Aber es ist schrecklich, in dieser Welt zu leben als Christ. Denn diese Welt hasst Christus. Und wenn wir nicht von unserer Seite aus dann die Liebe Jesu Christi in unserem eigenen Herzen empfinden, wenn das nicht unser Trost ist, dann sind wir trostlos, hoffnungslos. Was ist dein Trost? Von den jungen Leuten, da ist die Freudenquelle entweder ein schönes Buch oder ein schönes Computerprogramm, ein Spiel. Was für ein Trost, wie lange hält es an, das schöne Buch, was man gelesen hat. Die nette Geschichte, die man da vielleicht auch gehört hat, kann sie einen wirklich lange Zeit trösten, das Computerspiel kann es lange trösten oder die Erwachsene haben ja auch ihre Trostpflaster, die sie sich geben. Nun, wie lange halten eure Trostpflaster? Ich will das uns aufs Herz legen, unser Trost muss mehr und mehr werden, dass Jesus mich liebt. Und das ist ein ewiger Trost. Wenn ich für mich entdeckt habe, dass Jesus für meine Sünde am Kreuz gestorben ist, dass er für mich das Gesetz erfüllt hat, das hält an für alle Ewigkeit. Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein, hat der Herr Jesus vom Kreuz herab zum Schächer gesagt. Nun, wenn wir einmal zu unserer letzten Stunde hinkommen und sterben werden, was hilft uns dann unser Trost, mit dem wir uns jetzt trösten? Bitte macht euch diese Gedanken. Denkt einmal an die Situation, dass ihr sterben müsst. Und stellt euch einfach mal vor, inwiefern kann mein Trost, mit dem ich mich jetzt tröste, mir da helfen? Kann er mir dann wirklich ein Trost sein? Kann er mir dann wirklich Hilfe sein, dieses Leben zu beenden und Hoffnung noch zu haben? Das wünsche ich euch, dass ihr die Liebe Gottes kennenlernt. Die römische Christe, als sie so angeschrieben wurde, hatte auf einmal ein mächtiger Trost. Aber es ist auch ein mächtiges Zeugnis, was wir erhalten, dadurch, dass wir wissen, wir sind von Gott geliebt. Wir leben heute in einer Zeit, wo alles so chaotisch ist. Die Wirtschaft, da geht es drunter und drüber. Jetzt erst hier in der vergangenen Woche, wir haben Neuestein das mitbekommen, in der G-Trag werden Hunderte von Menschen entlassen. In der Stadt wühlt sich gerade die Baumaschine durch den Grund und reißt alles auf. Und die Geschäfte sind etwas also verzweifelt, die Geschäftsleute. Nun, und so ist es in unserem ganzen Leben. Es geht drunter und drüber. Und wenn wir jetzt als Kinder Gottes dieser Welt zeigen können, dass es ein Leben gibt, was sich lohnt. Ein Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Eine Freude, die von der Ewigkeit, aus der Herrlichkeit herkommt. Ein Angenommensein, ein Geborgensein, ein Ruhekönner in Jesus Christus. Dann wird diese Welt staunen. Und diese Welt wird sagen, wie kannst du denn in dieser Zeit nur so zuversichtlich sein? Wie kannst du mit deinen Problemen, mit deiner Sorge so ruhig bleiben? Und dann können wir sagen, ich bin von Gott geliebt. Jesus Christus ist meine Hoffnung. Jesus Christus ist meine Zuversicht. Wenn Friede mit Gott. Wie geht es weiter, das Lied? Wenn Friede mit Gott.
Meine Seele dort bringt.
Ja. Mir ist wohl in dem Herrn, heißt es dann nachher in diesem Lied. Auch wenn manches Leid einem widerfährt. Der Schreiber dieses Liedes hatte seine Angehörige verloren. Seine Frau, seine Kinder, meine ich, waren es gewesen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ist das dein Zeugnis? Es ist unser Zeugnis schlechthin als Kinder Gottes. Deswegen müssen wir bei Jesus uns immer wieder neu aufwärmen mit seiner Liebe. Dass wir dieser Welt zeigen können, dass ihre Themen und ihre Schwerpunkte und all das, was für sie wichtig ist, dass es eigentlich völlig unbedeutend ist. Dass am Ende nur das eine zählt. Bist du von Gott geliebt? Sind dir deine Sünde vergeben? Hast du Friede mit Gott? Hast du ewiges Leben? Ich will dir den Weg zeigen. Geliebte Gottes, was für ein herrlicher Schatz. Hast du diesen Schatz schon entdeckt? Was für einen Halt gibt er dir in deinem eigenen Leben? Wenn alles andere auch neben dir zerbricht, kannst du immer noch sagen, ich habe einen Anker, der ins Allerheiligste hineinreicht. Jesus Christus ist mein Anker. Und er steht dort im himmlischen Heiligtum vor dem himmlischen Vater und betet für mich und kämpft und ringt für mich. Mein Anker, mein Halt. Hast du diesen Halt? Oder woran hältst du dich fest? Geliebte Gottes. Ach, ich könnte jetzt weitermachen, aber die Zeit sagt mir, dass ich im Grunde genommen fortschreiten soll. Es ist mir einfach so wichtig, dass wir, die wir hier sitzen, etwas anfangen können mit der Liebe Gottes. Dass wir uns davon nähren. Der Herr Jesus sagt es im Epheser 5, dass er seine Gemeinde nährt und pflegt. Darin zeigt er ihr seine Liebe. Deswegen soll der Ehemann seine Frau genauso nähren und pflegen. Das ist der Zusammenhang, in dem der Paulus das auch sagt. Ich darf großgezogen werden. So ist das eigentlich gemeint. Ich darf großgezogen werden. Wir sind alle so schwach. Wir sind so bedürftig. Das Bibellesen, das Gebet, unser Zeugnis als Menschenfischer zu leben, das alles, das klappt noch nicht so richtig. Die Freude an Jesus, seine Liebe zu erkennen. Und jetzt sagt Jesus mir, ich ziehe dich groß. Ich päppel dich auf. Ich bring dich voran. Ich nähre dich und pflege dich, dass du zur vollen Größe heranwachsen kannst. Ist das nicht toll, dass da jemand sich um mich kümmert, dass er mir sagt, ich kann es schaffen, ich kann dich aufbauen, ich kann dir helfen. Ach, dass wir uns so helfen lassen, dass wir so aufgebaut werden, dass wir es verstehen. Wir sitzen heute Morgen hier, wir müssen Geliebte Gottes sein, sonst können wir nicht leben, sonst können wir nicht existieren, wenn wir die Liebe Gottes nicht in unserem eigenen Herzen verspüren. Dann werden wir uns andere Liebesquelle suchen und werden uns an andere Dinge befriedigen. Und das ist uns nicht ja, zum Heil, sondern es wird uns zum Verderben werden. Deswegen müssen wir diese Liebe Jesu Christi erkennen und erfahren und uns auf diese Entdeckungsreise machen. Aber ich möchte noch fortfahren und kurz einen weiteren Punkt uns bringen, wie Paulus die Römer adressiert, als in Rom Seiende, als Geliebte Gottes, als Berufene, um heilig zu sein. So steht es hier in unserem Text, als Berufene Heilige. Jetzt brauche ich noch einen Vorleser. Vielleicht nehmen wir mal hier jemand. Marek, kannst du auch schon lesen, oder?
Ja.
Ah, wunderbar, Marek. Du darfst jetzt einen Bibelvers vorlesen. Das heißt, ich bevorzuge immer nur die eine Seite hier vom Raum. Also, du darfst mal vorlesen vom 5. Mosebuch, Kapitel 10, Vers 9. 5. Mosebuch, Kapitel 10, Vers 9. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, was hat denn der römische Christ, der nun diese Adresse für sich bekam, was hat denn er damit auch anzufangen, wenn er sich dann hinsetzt und überlegt, was will der Paulus mir denn eigentlich sagen, was will Gott mir sagen, wenn ich hier als jemand angesprochen werde, berufener Heiliger. Was heißt es eigentlich? Was für eine Bedeutung hat es eigentlich? Ich bin als ein Kind Gottes ein Heiliger. Ja, was heißt es denn bloß? Das muss ich doch wissen. Ich muss mir doch darüber Gedanken machen. Ne? Und im 5. Mosebuch, Kapitel 10, Vers 9, kriegen wir daraufhin eine Antwort. Die Marit darf es uns jetzt mal vorlesen. Laut.
Darum werden die Leviten mit ihren Kindern. Denn der Herr ist ihr Erbteil, wie der Herr dein Gott ihnen zugesagt hat.
Ja, genau. Diese Leviten waren Priester, die Gott genommen hat, dass sie ihm diente. Und wir wissen vom Neuen Testament, dass wir alle als Kinder Gottes Priester sind. Ein königliches Priestertum, ein auserwähltes Geschlecht sind wir. 1. Petrus 2, Vers 9. Und so heißt es, heilig zu sein. Du bist mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Sein, mit all deiner Gabe, mit all deiner Fähigkeiten, mit all deiner Kraft für mich da. Für mich ganz allein. Du sollst für mich ganz allein leben. Das heißt es im Grunde genommen, ein Heiliger zu sein. Du bist abgesondert, ausgesondert aus dieser Welt. Jesus Christus hat dich gerufen und du bist jetzt sein Kind. Und fortan sollst du ganz und gar für ihn leben, Johannes. Ganz und gar für ihn leben. Schaut ruhig zu mir her, das ist wichtig. Ihr sollt nach vorne schauen, dass ihr das auch sehen könnt. Wenn ihr nach links und rechts schaut, seid ihr immer abgelenkt. Sagt der Herr Jesus dir, Johannes. Ich habe dir nur das Leben gegeben, damit du für mich lebst. Für mich abgesondert. Du hast eine Seele von Gott bekommen, die ewig lebt. Und die Handschrift Gottes trägt. Und du hast sie nur aus diesem einen Grund erhalten. Dass du Gott erkennst und dich an ihm erfreust und für ihn lebst. Und wenn du dieses Ziel nicht verwirklichen kannst, dann hat dein ganzes Leben gar keinen Sinn gehabt. Geschaffen für ihn. Geschaffen für ihn. Denk daran, mach dir darüber Gedanken. Warum lebe ich? Nur um zu essen, zu trinken, zu schlafen? Das ist nicht ausreichend. Nur um ein bisschen Freude zu haben? Warum lebst du? Warum leben wir? Du musst es wissen. Was heißt es, Heiliger zu sein? Was heißt es eigentlich, Christ zu sein? Ich kann dir auch sagen, es ist wunderbar, das sind meine Sündenvergeber. Jetzt lebe ich mein Leben in dieser Welt und freue mich einfach an all den schönen Dinge, die es in dieser auf dieser Erde gibt und in dieser Welt gibt. Aber das wäre nicht richtig. Das wäre nicht richtig. Wenn der Herr Jesus Christus mir ein neues Leben geschenkt hat, dann, das haben wir am Anfang vom Römerbrief schon gesagt, bin ich ein Sklave Jesu Christi. Und dann soll ich im Grunde genommen für ihn leben. Heute ist Sonntag. Was ist das Besondere am Sonntag? Es ist der Tag des Herrn. Was will der Herr Jesus eigentlich mit diesem Tag? Warum hat er uns diesen Ruhetag gegeben? Zum einen, dass wir uns körperlich erholen. Aber zum anderen, dass unsere Seele bei Gott rastet. Weil wir unter der Woche nie Zeit haben, so richtig bei Jesus rasten zu können. Und ihn anzusehen und uns an ihm zu erfreuen und sein Wort zu hören. Wir haben nie Zeit, von morgens bis abends immer was zu tun. Da ist das Geschäft, da ist alles Mögliche. Wohnung, Haus, Garten, Auto, was weiß ich, was alles, was es noch gibt. Aber heute sollen wir bei ihm rasten. Heute sollen wir ganz für ihn uns Zeit nehmen. Wisst ihr, warum die Christenheit im 21. Jahrhundert so schwach geworden ist? Unser Zeugnis, unser Leben, unsere Kraft, unsere Fähigkeit, Menschenfischer zu sein. Warum das alles so ermangelt? Weil wir die Sonntage nicht heiligen können. Ich bin ein fester Verfechter dieses Gebotes. Es ist eins der 10 Gebote. Du sollst den Sabbat heiligen. Ich bin kein Sabbatist. Ganz gewiss nicht. Kein Adventist. Aber die Ordnung, die Gott uns gegeben hat, dass ein Tag in dieser Woche für ihn ganz besonders da sein soll, die hat auch im Neuen Testament Bestand. Auch wenn der Tag gewechselt ist von Samstag auf Sonntag. Aber wir werden nie ein gesegnetes Leben führen können, ein zufriedenes Leben, wenn wir nicht lernen, diesen einen Tag für ihn zu verwenden und ihn zu ihm hin auszurichten. Das ist ein ganz schwieriger Kampf, weil immer alles andere wichtiger sein will. Und wir so viele andere Sorgen und Gedanken haben, auch an diesem Sonntag. Und jetzt muss ich mir wieder um das kümmern und das kümmern und das kümmern. Und der Herr sagt, nein, ich kümmere mich schon darum. Kümmere dich einfach mal um mich. Schau auf mich, sorge dich um mich. Komm zu mir. Sei ganz für mich heute da. Und du wirst erfahren, dass deine kommende Woche viel einfacher ist. Sei ganz für mich da. Nimm dir Zeit zum Gebet. Nimm dir Zeit, die Bibel zu lesen. Nimm dir Zeit, darüber nachzudenken. Das ist unser Problem, weil wir das nicht richtig können. Ich habe mal vor einer Weile in einem Kreis es erzählt, wie ein Professor, der in den USA als Theologielehrer arbeitete, an einem Seminar zusammensaß mit seiner Kollegin. Sonntags haben sie sich unterhalten, Mittagstisch. Und in den USA ist ja das Baseball- oder Footballspiel sehr beliebt. Und die Professoren sprachen über das Footballspiel. Und man hat dann den John Murray, so hieß er, gefragt, was er denn dazu zu sagen hätte. Da sagte er, am Sonntag rede ich nicht über diese Dinge, sondern am Sonntag will ich von Jesus rede und will über ihn mir Gedanken machen. Versteht ihr? Das ist gut, wenn wir das lernen. Das ist gut. Gestern in einer Predigt, die ich gehört habe von Alan Kearns, sprach er davon, wie im 19. Jahrhundert in Schottland die Pastoren, wenn sie sich getroffen haben, sich gegrüßt haben. Robert Murray McShane, Andrew Bonner, Horatius Bonner, diese Leute. Was hast du Neues von Jesus gelernt? Was ist dir Neues von Jesus groß geworden? So haben sie sich gegrüßt. Das war ihnen ein Anliegen. Berufene Heilige, ganz für ihn da zu sein. Nur für ihn da zu sein. Wenn wir doch nur diesen Wunsch hätten. Wenn wir nur diesen Wunsch hätten, ganz für ihn da sein zu wollen, er würde uns helfen und beistehen, dass wir darin wachsen können. Ich muss zum Schluss dieser Predigt kommen. Berufene Heilige heißt nicht nur, dass man ganz für ihn auf die Seite genommen wurde, sondern dass man auch ein heiliges Leben führt. Heiligung. Heiligung ist keine Wahl, die wir vielleicht freiwillig treffen, in dem Sinne, dass wir sagen, morgen will ich ein bisschen heiliger sein und übermorgen vielleicht mache ich ein kleines bisschen Pause und dann wieder am Mittwoch bis der Heiligung und Donnerstag wieder ein bisschen Erholung und so weiter. Sondern Heiligung, das ist unser Auftrag. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin, sagt einmal der Petrus und zitiert damit der alttestamentliche Bibelstelle, wo Gott das seinem Volk so erklärt hat. Heiligen. Wisst ihr, wenn ich das so höre für mich, dann bin ich wirklich jemand, der ganz beschämt dasteht. Und dann sage ich mir, wenn ich nur das Wort höre, weiß ich genau, dass ich nicht so bin, wie ich sein sollte. Heilig. Dass es in meinem Leben noch so viele Dinge gibt, wo ich aktiv oder unterlassend Sünde begehe. Heilig. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen. So wird es am Thron Gottes gerufen. Und vielleicht müssen wir ganz neu wieder uns dorthin begeben, zum Thron Gottes. Vielleicht war es das, was der römische Christ, als er den Brief von Paulus bekommen hat, sich dann hingesetzt hat und nachgedacht hat, was heißt das berufene Heiliger, was er sich dann gedacht hat. Ich kann das eigentlich nur richtig, wirklich auch für mich entdecken, wenn ich den Thron Gottes aufsuche. Lasst uns hinzutreten mit Freimütigkeit zum Thron Gottes. Ich muss ihn aufsuchen, diesen Gnadenthron. In der Bibel wird er ja auch beschrieben. In der Bibel wird er in der Offenbarung beschrieben. Aber in der Bibel haben wir auch in dem Herrn Jesus Christus eine wunderbare Beschreibung von Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit. Und wir müssen ihn ganz neu wieder aufsuchen. Vermehrt aufsuchen. Damit wir erkenne und sehe, wie unheilig wir noch sind. Denn dort in seinem Licht wird es uns offenbaren. Unrein bin ich, unrein, unrein. So sagt es Jesaja, als er vor dem Thron Gottes steht. Ich bin unrein. Und unsere Unreinigkeit, das verhilft uns dazu, das zu tun, was du jetzt, Elisabeth, tust. Du putzt deine Brille, weil du gemerkt hast, da ist ein Flecke drauf. Naja, so machen wir das. Deswegen, ich habe hier also auch ein paar Brillentücher, ne? Die habe ich sogar immer bei mir stecken, weil ich ein Sauberkeitsfanatiker bin, was meine Brille betrifft. Manchmal müsste ich mir sagen, so müsste es auch mit meinem Herzen aussehen, dass ich da auch so ein Sauberkeitsfanatiker bin. Ne? Reinlich bin. Ne? Das wäre wunderbar, ne? Dass wir unser Herz anschauen, dass wir sagen, ach, wie sieht es in meinem Herzen aus? Ist mein Herz auch so sauber? Ist mein Herz auch so rein? Das wäre schön. Berufener Heiliger. So spricht er sie an. So adressiert Gott uns heute Morgen. Sind wir es? Sind wir Geliebte Gottes? Sind wir berufene Heilige? Wissen wir darum, dass Gott ein Interesse an unserem Ort hat, wo wir wohnen? An unserer Existenz? Er interessiert sich für dich, Felicita. Er interessiert sich für dein Leben. Er möchte in deinem Leben sich dir offenbaren. Der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, ein wahrhaftiger Mensch, er möchte, dass du ihn lieb gewünschst. Und er möchte dich wiegen an seiner Brust und dir helfen und dich tragen durch das Leben hindurch. So ist es. Und das ist wunderbar, wenn du das erkennst und dann ihn lieb gewünscht. So sagt es der Psalmist, wen habe ich im Himmel und außer an dir habe ich ja nichts Lust auf der Erde. Wenn wir das nur sagen könnten. An dir allein habe ich Freude und Lust auf dieser Erde. Ich möchte am Schluss noch mit uns gemeinsam stille werden und beten. Unser himmlischer Vater, durch deinen Sohn dürfen wir zu dir kommen. Manchmal geht es uns so, dass wir sagen, wir sind ganz allein an unserem Ort, wo wir wohnen. Und wir gar nicht, warum wir dort wohnen und was das alles sein soll. Aber heute hast du es uns erklärt, Herr, dass du uns im Auge hast, unsere Wohnung, unser Haus, unsere Existenz, der Ort, an dem wir leben. Und wir freuen uns so sehr darüber, Herr, dass wir nicht einfach in diese Welt hineingeworfen sind, sondern dass wir eine göttliche Berufung haben und Bestimmung. Und dass du uns vorangehst und uns leitest auf deinem Weg. Oh, wir freuen uns, dass du bereit warst, uns bedingungslos zu lieben, die wir dich kennen als deine Kinder. Herr, wir haben diese Liebe nicht verdient. Und nun dürfen wir sie aber erfahren und wir müssen es zu unserer Schande sagen, noch viel zu wenig haben wir von deiner Liebe entdeckt. Deshalb wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir deine Liebe, die Höhe und die Breite und die Tiefe und die Länge noch viel mehr entdecken können, auch in dieser neuen Woche, die vor uns liegt. Und lass du uns bewusst sein, was unser Marschplan auch sein soll in dieser neuen Woche als berufene Heilige. Oh, dass wir für dich da sind und für dich lieben. Dass wir es wissen und uns es merken, dass wir für dich ganz allein ausgesondert wurden und nichts in dieser Welt unser sein soll, in dem Sinn, dass wir uns unser Herz dran hängen. Ach, Herr, schenk's, dass wir auch darin wachsen können. Du nährst und pflegst deine Gemeinde. Dafür wollen wir dich loben und preisen. Wir danken dir für dein Wort, dass wir jetzt auch auf uns ansehen dürfen. Amen.